ARD.
Früher hatte ich eindeutig die Strategie, immer wieder eine Trennung anzudrohen, bis hin zu, wir setzen das jetzt um. Und erst in dem Moment, wo der Partner, sagen wir mal, kapituliert hat, habe ich dann wieder gesagt, nee, doch nicht.
Die Lösung. Der Psychologie-Podcast des Bayerischen Rundfunks mit Verena Fiebiger und Nicolas Klemer.
Hallo.
Hallo.
Das sage ich eigentlich nie. Hallo. Schön, dass ihr dabei seid hier in der Lösung. Und wenn ihr da schon Wispern habt hören, das ist ein Gasthost heute. Wir haben nämlich eine Sonderfolge heute in der Lösung. Nicolas Klemer, kognitiver Verhaltenstherapeut mit eigener Praxis in München. Herzlich willkommen. Du bist heute bei mir im Studio.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Du, lieber Nico, du hast schon in einer Klinik gearbeitet, viel mit Essstörungspatienten und Patientinnen. Du bietest Kletter- und Surftherapie an. Also du nimmst Patienten mit aufs Brett oder in die Kletterhalle. Heute machen wir aber eine gemeinsame Folge über ein anderes Steckenpferd von dir, Borderline.
Genau. Das ist so etwas, das ich schon sehr lange mache. Schon seit meiner Zeit in der Klinik arbeite ich einfach viel mit Menschen mit emotionaler Instabilität und mache das auch total gerne.
Finde ich gut. Ja, es kommt uns zugute hier. Ich habe mich aber gefragt, warum das so ist, dass das vielleicht sogar gar nicht so häufig vorkommt, weil Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung und ich weiß jetzt nur von Therapeuten, Therapeutinnen, die ich persönlich kenne, dass die oft sagen, ja, das muss man ein bisschen dosieren, weil das einfach, sagen wir mal, intensive Patienten und Patientinnen sind.
Ja, genau. Und da gibt es leider einfach auch so in der therapeutischen Welt oft viele Vorurteile. Viele Menschen haben, glaube ich, so ein bisschen Angst, sich dem Thema zu stellen. Und das ist total schade, weil eigentlich ist die Arbeit mit Menschen mit emotionaler Instabilität total spannend und abwechslungsreich und oft einfach auch lustig. Ich arbeite gerne mit denen und ich glaube, ich kann auch selber so relativ gut nachvollziehen, wie es denen geht, ohne jetzt selbst eine emotionale Instabilität zu haben. Aber ich glaube, in meiner Jugend war ich einfach auch so ein sehr risikoreicher, impulsiver Typ und verstehe einfach gut, warum man selbst so ist, warum man sich so verhält.
Du machst ja auch diese ganzen Sportarten. Also, die, wo ich jetzt sagen würde, Hochrisikosport, ja. Niemals würde ich surfen, aber du machst es ja sogar als Therapieform. Also, oder klettern oder wie auch immer.
Ja, ich bin, glaube ich, schon eher so der Sensation Seeker, was das alles angeht.
Also, ein wunderbarer Ausdruck. Ich liebe Sensation Seeking. Heißt es schon, dass Menschen mit Borderline sehr viele Vorurteile, sogar aus der therapeutischen Welt, so ein bisschen entgegenkommen? Das ist so.
Total. Muss ich jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, was ich sage, damit mich meinen KollegInnen nicht zu sehr auf die Zehen trete. Aber ja, die haben es deutlich schwerer, einen Therapieplatz zu finden, ganz oft tatsächlich. Also die melden sich bei mir und sagen, seit einem halben Jahr oder einem Jahr suche ich. Und sobald ich sage, ich habe eine emotionale Instabilität, sagen die, nee, tut mir leid, ich habe keinen Platz oder kenne ich mich nicht aus damit, suchen sie sich jemand, der sich damit auskennt. Das ist einfach so ein Stigma, das die Leute dann irgendwie aufgelabelt bekommen und sich dann wahnsinnig schwer tun, einen Therapieplatz zu finden.
Ich glaube, dass viele Menschen auch davon ausgehen, dass es eine sehr konstante Erkrankung ist.
Ja, und das stimmt einfach gar nicht. Also die emotionale Instabilität ist eine sehr instabile Erkrankung. Und es gibt auch wirklich viele Studien, die zeigen, dass man sehr wohl gesund werden kann. Also dass man irgendwann einfach die Diagnosekriterien nicht mehr erfüllt.
Wusste ich zum Beispiel auch nicht so in der Klarheit. Also ich dachte auch eher, so das hat man dann halt, wie man ja Persönlichkeitsstörungen, und da kommen wir auch noch gleich drauf, was ist das eigentlich, einfach hat, dann, wenn sie mal da ist. Wir wollen heute auf jeden Fall über die Herausforderungen sprechen, die Verena, die habt ihr am Anfang schon gehört, in ihrem Leben, vor allem in ihren Beziehungen hat. Sie wird uns erzählen, welche Probleme ihr ihre Erkrankung macht in ihrer Beziehung auch und welche Strategien sie in der Therapie gelernt hat, um ihren Freund nicht dauernd verlassen zu wollen. Lass uns das am Anfang mal so ein bisschen auseinanderdröseln, weil wir haben einerseits hier den Begriff emotionale Instabilität und Borderline. Wie sagt man das jetzt im Fachjargon?
Also der offizielle Begriff lautet emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ.
Eine lange Diagnose.
Genau. Mhm. Häufig in der Alltagssprache oder so in der Küchenpsychologie wird der Begriff Borderline, Borderliner, Borderlinerin benutzt. Aber weil das eben so ein Stigma ist, verwende ich einfach viel lieber den Begriff der emotionalen Instabilität. Das beschreibt das Ganze. Das können mehr Leute nachvollziehen und was damit anfangen. Und man versteht auch eher wirklich, was damit gemeint ist, emotional instabil. Weil das sind wir irgendwie alle auch irgendwann mal oder oft. Nur halt nicht in diesem Ausmaß.
Nur nicht in diesem Ausmaß, weil das heißt nämlich, also auch auf die Vorbereitung auf diese Folge hin, dachte ich mir oft, ich glaube ganz viele so Dinge, die in der Therapie besprochen werden, das kann auch Menschen helfen, die das eben nicht so stark haben, aber auch ihre Emotionen nicht immer im Griff haben oder Probleme haben mit den, ich sage jetzt mal, unbeliebten Emotionen, mit Wut, mit Trauer, mit Ängsten. Also es kann uns helfen, ohne dass wir die Erkrankung jetzt
bagatellisieren.
Das fällt mir das Wort nicht ein. Bagatellisieren wollen.
Ja, genau. Also ich glaube, viele Menschen kennen sich einfach nicht gut genug mit Emotionen aus und wissen überhaupt nicht so gut, wie sie damit umgehen sollen. Und reagieren dann mit dysfunktionalen Verhaltensweisen. Wenn jetzt jemand eine emotionale Instabilität hat, dann macht diese Person das natürlich einfach in viel, viel stärker ausgeprägter Art und Weise und hat auch viel stärkere negative Konsequenzen dadurch oft. Aber ich glaube, für viele Leute ist es hilfreich zu lernen, was sind meine Emotionen, was wollen die von mir und wie kann ich vielleicht besser lernen, damit umzugehen.
Dann lass uns nochmal auf einen anderen Begriff schauen, weil eben Menschen mit emotionaler Instabilität das so massiv haben, sagt man, sie haben eine Persönlichkeitsstörung. Was ist das eigentlich? Hatten wir nämlich in der Lösung noch nie.
Also eine Persönlichkeitsstörung bedeutet, da gibt es eine sehr lange, sehr komplizierte Definition davon mit sehr vielen Kriterien, die man alle erfüllen muss. Also das hat man nicht einfach so. Eine Persönlichkeitsstörung bedeutet vereinfacht gesagt, dass man sehr starke, von der Norm abweichende Verhaltensweisen hat und die in den allermeisten Lebensbereichen auch vorliegen. Und bei diesen Personen, die diese Verhaltensweisen zeigen oder Personen in ihrem Umfeld einfach einen starken Leidensdruck verursachen.
Und das vielleicht schon mal vorweggeschickt, weil ich habe mir, als wir uns gemeinsam zu dieser Folge zusammengesetzt haben, auch gedacht, wahrscheinlich habe ich Borderline. Das kann euch passieren, wenn ihr die Folge anhört. Es ist aber so, dass nur 2% der Bevölkerung Borderline haben. Der Rest hat einfach Emotionen.
Genau.
Und muss mit ihnen umgehen.
Ja, genau. Und manchmal sind die halt sehr intensiv, diese Emotionen. Und dann fühlt sich das überwältigend an. Und man weiß überhaupt nicht, was man damit machen soll. Aber das ist nicht dieser klinische Begriff einer Persönlichkeitsstörung.
Dann kommen wir zu Verena. Bei ihr wurde das erst relativ spät diagnostiziert. Also sie ist jetzt 29 Jahre alt und hat erst seit wenigen Jahren die Diagnose. Und sie beschreibt diese emotionale Instabilität für sich so.
Ich glaube, so der Mensch ohne Erkrankung kann einfach auf Mechanismen und Möglichkeiten zurückgreifen, seine Gefühle zu regulieren. Und bei Menschen mit der Borderline-Erkrankung ist das einfach nicht, die haben das nicht gelernt. Die haben gelernt, auf solche Emotionen, die zum Teil halt auch stärker auftreten und in einem höheren Niveau sind, sie haben nicht gelernt, darauf zu reagieren. Es gibt so ein Bild, dass wir sitzen in einem Ferrari, aber haben halt keine Bremsen oder nur Bremsen, die für ein VW Polo geeignet sind. Das heißt, wir wissen nicht, wie wir den Ferrari bremsen sollen und machen dann Dinge, die nicht unbedingt funktional sind. Das heißt, ich fange an, irgendwelche Dinge zu essen, also Essen in mich hineinzuschütten. Es gibt unglaublich viele selbstverletzende Verhalten und damit meine ich nicht nur Ritzen, sondern auch, keine Ahnung, zwanghaftes Daten, Beziehungen abbrechen, Streit vom Zaun brechen, Drogen nehmen, Alkoholmissbrauch und so weiter.
Das ist, so wie ich es jetzt verstanden habe, Nico, auch ein wichtiger Punkt, dieses selbstverletzende Verhalten.
Es muss nicht unbedingt selbstverletzendes Verhalten sein, sondern ich würde es eher selbstschädigendes Verhalten nennen, weil das einfach viel mehr Dinge umfasst. Und es kann eben auch, wie Verena gesagt hat, Alkoholkonsum oder Essen sein, das ja auch in irgendeiner Form selbstschädigend sein kann, wenn man es zu exzessiv betreibt.
Bedeutet ja zum Beispiel auch, also wenn ich jetzt rauche, dann ist es nicht selbstverletzend, aber wenn ich Ketten rauche und das so als Regulation benutze, dann ist es eigentlich selbstschädigend, ne?
Genau, also ich würde jetzt Rauchen auch schon als eine Form von selbstschädigendem Verhalten bezeichnen, vor allem wenn man es halt in extremer Ausprägung macht. Klar, aber Rauchen ist einfach was Ungesundes, das ist irgendwie selbstschädigend.
Das haben wir jetzt hier auch nochmal kurz erwähnt, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben.
Genau.
Wichtig.
Rauchen tötet.
Probleme mit ihren Emotionen hat Verena schon viel früher bemerkt, und zwar schon seit Beginn ihrer Pubertät. Heute arbeitet sie nach einem BWL-Studium in der ambulanten Jugendhilfe und studiert soziale Arbeit, dass wir uns ein bisschen sie vorstellen können.
Und das ist auch total typisch.
Was ist typisch?
So die Wahl des Arbeitsumfeldes. Also
hast du da sofort aufgehorcht?
Ja, ja, auf jeden Fall. Klar, viele Menschen mit emotionaler Instabilität arbeiten im sozialen Bereich. Ja, weil sie einfach sehr empathisch und sozial sind. Sie können sich gut in andere hineinversetzen, merken wahnsinnig schnell, wie es anderen geht, was die brauchen und können wahnsinnig gut dann für die da sein. Außerdem sind viele auch einfach wahnsinnig kreativ, lebendig, spontan und das ist auch im sozialen Bereich sehr hilfreich.
Verena hat mir erzählt, dass sie mit 14 zum ersten Mal wegen einer Angststörung und wegen Zwangsgedanken in Behandlung war und dass sie dann zum Abitur hin eine Binge-Eating-Störung entwickelt hat.
Also das Essen und auch der hohe Zuckerkonsum, also es war immer Essen von zuckerhaltigen Sachen, hat mich ja von innen gefüllt. So wie es halt wirklich passiert. Also man kriegt ja auch irgendwann ein Völlegefühl. Es hat so diese Leere, aber auch gleichzeitig diese emotionale Überforderung überschattet. Ich war irgendwann durch das Essen so müde und erschöpft, dass ich dann meistens auch danach 2 Stunden geschlafen habe. Und dadurch auch durch diesen künstlich von mir hergestellten Zustand von Völlegefühl meine anderen Emotionen, mit denen ich in dem Moment nicht klarkam, ja, überschattet habe.
Ich meine es ganz ernst, ich fühle mich vom Binge-Eating abgeholt. So. Das ist natürlich auch wieder ein extremes Ausmaß, aber ich finde es wirklich faszinierend, wie emotional wir Essen einsetzen oder Nicht-Essen einsetzen. Und gerade beim Binge-Eating, ich bin jemand, der eher dann dazu neigt, dass er dann im Stress viel isst und nicht gar nichts mehr isst, merkt man auch wirklich, wie man sich da... Also man merkt ja schnell, wie es einem dann eigentlich schlechter geht, obwohl man irgendwas damit Gutes bewirken will, hat ja Verena ganz eindrücklich beschrieben. Und das zeigt ja auch, dass dann zu dieser emotionalen Instabilität andere Störungen da sich da so dran haften.
Ja genau, und gerade beim Binge-Eating ist ein schönes Beispiel. Also da sieht man, wie so die Mechanismen im Gehirn funktionieren. Wenn wir was Leckeres essen, dann wird Dopamin ausgeschüttet. Und das macht uns glücklich, kurzfristig zumindest. Essen hat bei uns in der Gesellschaft ja immer auch irgendwie eine soziale Komponente. Wir essen viel in Gesellschaft und erinnern uns dann an diese vielen sozialen Momente, zusätzlich zu diesem Dopamin, das durch das Essen ausgeschüttet wird und durch den Zucker, dass es uns jetzt gut geht. Wir fühlen uns dann gut, wenn wir essen, zumindest eine Zeit lang. Aber Dopamin, das Problem ist, das ist ein sehr kurz wirkender Stoff. Wir brauchen da relativ schnell Nachschub davon. Also wir brauchen den nächsten Fix so ein bisschen. Ja, und was Verena da beschreibt, das kenne ich auch total aus meiner eigenen Praxis, dass Menschen eigentlich wegen anderen Problemen in die Therapie kommen, weil sie zum Beispiel eine Essstörung oder Ängste oder selbstschädigende Verhaltensweisen haben. Und letztendlich sind es ja irgendwie alles Versuche, Emotionen zu regulieren oder zu unterdrücken. Und irgendwie ist es ja auch total schlau, sich da so Strategien zu überlegen, wie man mit diesen überfordernden Situationen und Emotionen umgehen kann. Nur oft sind die halt leider einfach langfristig nicht so hilfreich.
Die Frage ist natürlich auch hier wieder, wo kommt's her? Also warum brauchen wir überhaupt solche vermeintlichen Strategien? Klar, beim Essen hat, glaube ich, jeder seine eigene Familiengeschichte. Wie wurde damit umgegangen? Verena hat sich das natürlich auch gefragt. Also warum hat sie so emotionale Probleme?
Also ich habe nicht unbedingt unglaublich schlechte Familienverhältnisse. Ich wurde auch nicht irgendwie traumatisiert. Dennoch habe ich natürlich überlegt, woher kann es kommen? Und es gibt in unserer Familie genetische Dispositionen für psychische Erkrankungen. Also meine Mama ist selber psychisch belastet und das ist sie auch schon, seitdem ich auf der Welt bin. Und durch ihre psychische Belastung war sie immer sehr gestresst und konnte mir halt nie so die Aufmerksamkeit schenken, die ich gebraucht hätte. Und da finde ich ganz wichtig zu sagen, nicht jeder Mensch braucht gleich viel Aufmerksamkeit und ich war ein Kind und bin immer noch eine Erwachsene, die viel Aufmerksamkeit braucht. Und das hat einfach nicht so gut gepasst.
Das hat mir Verena erzählt, so die Mutter-Kind-Passung. Davon hat sie mir erzählt. Also die Mutter schon in Schutz genommen, so ihre Familie in Schutz genommen. Gibt es denn so Ursachen überhaupt bei emotionaler Instabilität, die schon so fix identifiziert sind?
Ja, also es gibt natürlich ganz klar Modelle, die erklären, warum Menschen eine psychische Erkrankung entwickeln. Und tatsächlich ist es auch häufig so, dass die Eltern selber psychische Erkrankungen oder Probleme haben. Und das heißt dann halt nicht nur, dass diese Eltern Emotionen häufig schwerer begleiten können, sondern dass sich die Kinder vielleicht auch zurücknehmen und lernen, ihre Eltern nicht noch zusätzlich mit ihren eigenen Emotionen zu belasten. Also die merken dann irgendwie, ich darf nicht zu viele Emotionen haben. Und wenn man versucht, Emotionen zu unterdrücken, ist einfach das Problem, die gehen nicht weg. Das ist wie so ein Alarm, der immer lauter wird, wenn man ihn ignoriert. Oder wie ein kleines Kind, das halt, wenn man es ignoriert, einfach immer lauter schreit irgendwann. Grundsätzlich ist es bei psychischen Erkrankungen so, dass man vom sogenannten biopsychosozialen Modell spricht.
Mhm.
Das heißt, es gibt biologische, psychische und soziale Komponenten. Und bei der emotionalen Instabilität gibt es, und das weiß man zum Beispiel aus Zwillingsstudien, ganz klar eine genetische Disposition.
Also Veranlagung.
Ja, genau. Und oft ist es auch so, nicht immer, dass Menschen mit einer emotionalen Instabilität in ihrer Kindheit traumatische Erfahrungen gemacht haben. Und da meine ich jetzt nicht unbedingt nur Übergriffe, sondern das kann auch eine emotionale Vernachlässigung zum Beispiel sein. Und eigentlich immer wachsen die in einem sogenannten non-validierenden Umfeld auf.
Was heißt das?
Das heißt, sie machen die Erfahrung immer wieder, dass ihre Emotionen falsch sind oder sie selbst irgendwie falsch sind oder ihre Emotionen zu viel sind. Und tatsächlich erleben viele Menschen, das hat Verena vorhin ja auch schon gesagt, Emotionen auch viel intensiver als andere Menschen, die keine emotionale Instabilität haben.
Das ist dann aber schon so eine Entwicklung daraus, oder? Also das ist nicht unbedingt so, dass die jetzt sensibler auf Gefühle reagieren, sondern es geht doch eigentlich darum, wenn ich immer wieder erfahre, das Gefühl ist falsch, dass ich dann mit dem Gefühl einfach auch nicht lerne, umzugehen.
Ja, genau. Also das ist im Endeffekt so ein bisschen so ein Teufelskreis. Ich glaube schon, dass es so losgeht, dass die Emotionen intensiver spüren, so wie halt auch manche Menschen irgendwie Kälte stärker empfinden oder nicht so scharf essen können. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, welche Erfahrungen die gemacht haben, sondern das ist einfach so. Manche Menschen frieren mehr und manche Menschen erleben Emotionen intensiver als andere. Wenn dann irgendwann diese Summe der Einflüsse eine Schwelle überschreitet, dann entwickelt man eben eine emotionale Instabilität, weil man versucht, eine Lösung dafür zu finden. Das passiert jetzt natürlich nicht absichtlich und bewusst, also sie denken sich nicht, mir geht's nicht gut, was könnte ich denn jetzt machen, sondern das sind alles unbewusste Prozesse. Das macht ja auch total Sinn, dass sie eine Lösung versuchen zu entwickeln, weil ich habe ein Problem und versuche damit irgendwie umzugehen. Dass das dann langfristig nicht so gut funktioniert, das merkt man dann halt leider oft erst, wenn es schon zu spät ist.
Ich bin ja erstaunt, also weil ich auch dachte, es müssen ganz in Anführungsstrichen schwerwiegende Ereignisse sein, dass ein konstant nicht passender Umgang mit Emotionen jetzt in der Eltern-Kind-Beziehung oder in der Beziehung, ich nenne es mal zu den engsten frühen Bezugspersonen, dass das im späteren Leben ernsthaft Probleme mit Emotionen machen kann.
Mhm.
Das hört sich natürlich vielleicht nach so einem so leichter an, aber jetzt für ein Kind ist es wahrscheinlich sehr viel schwerwiegender, als wir aus Erwachsenenperspektive.
Ja, genau. Kinder verstehen ja die Welt noch überhaupt nicht. Die wissen ja gar nicht, was passiert. Die brauchen ja irgendwie Hilfe, sich zu regulieren. Die brauchen Hilfe, die Welt zu entdecken. Und wenn das immer wieder die Erfahrung macht, ich fühle mich irgendwie, aber meine Mama oder mein Papa sagt, es ist falsch, so wie ich mich fühle, dann wissen die überhaupt nicht, was sie damit anfangen sollen. Und das ist wahnsinnig belastend für Kinder.
Der klassische Hör auf zu weinen. Und natürlich,
heul nicht rum.
Und das ist natürlich an dieser Stelle auch nochmal vielleicht an die Eltern von euch gesagt. Da geht es um ganz viele Fehlpassungen in der Interaktion. Mhm. Also man ist nicht immer gleich feinfühlig. Eltern machen Fehler. Eltern müssen einfach gut genug sein.
Ja.
Aber damit es zu so einem Ausmaß kommt, müssen viele, viele, viele solche Fehlpassungen konstant passieren.
Genau,
und auch nicht ausgeglichen werden durch andere Personen zum Beispiel.
Genau, und da müssen eben auch noch andere Komponenten vorliegen, wie jetzt eben so diese bestimmte genetische Veranlagung, die wir vorhin schon gesagt haben. Weil du gerade von den Eltern gesprochen hast, wenn jetzt die Eltern lernen, die Emotionen ihrer Kinder besser auszuhalten, eben nicht sagen, heul nicht rum, sondern fragen, warum weinst du, was brauchst du, was fehlt dir, dann ist das ja auch sinnvoll, vorher verstanden zu haben, was könnte mein Kind eigentlich vielleicht gerade brauchen, weil ich möchte das ja begleiten dabei bei diesen Emotionen.
Und das verstehen wir aber wahrscheinlich dann besser, wenn wir unsere eigenen Emotionen verstehen,
genau,
einordnen können,
ja,
verstehen, jetzt werde ich wütend, wie reguliere ich mich denn da?
Genau.
Ich schreie nicht rum, ich mache etwas anderes. Genau, und dazu kommen wir ja später noch, weil es ja noch um eine Therapie gehen wird, wo genau das gelernt wird. Für Verena waren wirklich diese schwierigen Emotionen immer wieder ein großes Problem. Trauer, Enttäuschung, Ärger, Angst. Und von denen hat sie sich regelrecht überflutet gefühlt. Und die haben es ihr auch sehr schwer gemacht, in so ein psychisches Gleichgewicht zu kommen, darin zu bleiben und vor allem auch dann so eine Partnerschaft zu führen, wo es nicht die ganze Zeit dieses Hin und Her, Up and Down gibt.
man verbringt sehr viel Zeit miteinander in der Partnerschaft und diese Emotionen kommen, auch wenn der Partner neben dir ist. Und diese Emotionen dann nicht irgendwie auf ihn zu projizieren, Streit anzufangen, weil Streit natürlich auch eine Möglichkeit ist, die Stärke der Emotionen irgendwie zu regulieren, aber auch Emotionen wie Angst dadurch zu regulieren, dass man sich vielleicht trennt, dass man kurzfristig entscheidet, dass der Partner doch nicht der Richtige ist, aber im nächsten Moment dann doch wieder.
Das ist vielleicht was, dieses On-Off-Verhalten, was Menschen aus Beziehungen kennen und wo Verena sagt, da habe ich mir auch schon selbst geschadet. Also zweimal hat sie sich im Affekt getrennt, eine Trennung hat sie danach noch lange bereut. Also um die eigenen unangenehmen Gefühle zu regulieren, wird da Streit vom Zaun gebrochen oder im Extremfall halt verlassen.
Und die Idee ist ja auch gar nicht so schlecht im Endeffekt. Also wenn du Angst hast,
naja.
Die Grundidee ist nicht so verkehrt. Wenn du Angst hast, zum Beispiel von einem Auto überfahren zu werden, dann versuchst du jetzt auch nicht, das Auto anzuhalten, sondern du machst halt erstmal schnell einen Schritt zurück, damit eben das, wovor du so eine riesengroße Angst hast, zu verhindern.
Ihr klingt jetzt aber schon insgesamt nach so einem Klassiker, also dass es da viel Drama in diesen Beziehungen gibt mit Menschen, die so eine emotionale Instabilität haben. Habe ich übrigens auch mal gelesen, ne? Das ist das größte Beziehungsrisiko. Die größte Beziehungsbedrohung ist emotionale Instabilität.
Das ist natürlich wieder so ein wahnsinniges Stigma. Also ich hatte das schon, dass alles gut.
Ich habe mich natürlich selbst angesprochen gefühlt. Ich dachte so, nein. Ich bin ein Risiko.
Das ist ein riesengroßes Problem, gerade dieses Stigma ist tatsächlich ein großes Problem. Ich habe das schon erlebt, dass Menschen zu mir in die Sitzung gekommen sind und gesagt haben, ja, mein Freund, dem wurde gesagt, er muss sich von mir trennen, weil ich eine emotionale Instabilität hatte. Und das ist Unsinn, weil ich kenne wirklich sehr viele Menschen mit emotionaler Instabilität, die stabile, langfristige Beziehungen führen, wo die PartnerInnen dann auch sehr unterstützend sein können gegenüber den Menschen mit der emotionalen Instabilität. Und wenn solche Vorurteile dann auftreten, dann führt es natürlich nur dazu, dass die Ängste der Betroffenen halt noch stärker getriggert sind. Man muss sich das so vorstellen. Das Schlimmste für viele Betroffene ist die Angst, verlassen zu werden. Also das ist die größte Angst, die die überhaupt haben können. Und lieber beenden sie dann selber vorher die Beziehung, als verlassen zu werden, als dass das passiert. Und generell haben diese Menschen mit emotionaler Instabilität einfach oft ein sehr negatives Selbstbild. Also die sind davon überzeugt, dass alle anderen eigentlich eh nichts mit ihnen zu tun haben wollen. Und vor allem dann nicht, wenn sie wüssten, wie sie wirklich sind. Deswegen versuchen sie sich dann oft auch total an andere anzupassen. Das gilt dann auch zum Beispiel für Freundschaften.
Das hat mir Verena auch erzählt, dass sie das auch von sich kennt und dass sie aber auch innerlich Freundschaften sehr schnell auf die Probe stellt.
Ich habe Freundinnen, die natürlich gerade durch WhatsApp und so ein unterschiedliches Rückmeldeverhalten haben. Man muss sagen, meine beste Freundin hat dieses Verhalten, dass sie oft nicht zurückschreibt. Und ja, also das macht sofort Angst. Es macht Angst, nicht gewollt zu werden, nicht wichtig genug zu sein, verlassen zu werden. Also all so Sachen werden dadurch sehr, sehr schnell hochgeholt. Auch da hatte ich früher eine komplett andere Strategie. Also auch da habe ich früher dann jemanden unter Druck gesetzt und gesagt, du musst aber, weil ich kann das nicht aushalten. Und in Freundschaften war es tatsächlich sehr viel extremes Auffordern der Freundinnen, für mich da zu sein und sehr viel zu erwarten, was die dann wiederum in Überforderung gedrängt hat. Und die haben sich dann von mir distanziert, was eigentlich auch wieder dieses Distanz-Nähe-Problem zeigt.
Ja, das kennen wahrscheinlich viele von euch in mehr oder weniger starkem Ausmaß. Ich persönlich bin ja manchmal Meister im mir Zeit lassen. Also ich antworte nicht sofort, weil ich mir denke, nur weil die andere Person sieht, dass da zwei Häkchen sind, muss ich mich jetzt nicht zu Tode stressen. Wir leben im Jahr 2024. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn mir eine Person nicht zurückschreibt sofort, dann bin ich sofort alarmiert auch. Also ich versuche mich dann immer zu beschwichtigen, dass ich mir sage, die Person wird sie sich wieder melden. Vielleicht in Jahren, aber bis ich sterbe, wird sie noch mal eine WhatsApp schreiben.
Dieses Beschwichtigen und dieses sich vielleicht dann auch ablenken, was ganz anderes machen, damit man jetzt nicht die ganze Zeit vorm Handy sitzt und schaut, kommt jetzt eine Antwort. Das ist einfach was viele Betroffene nicht können.
A watched phone doesn't ring, hat mal eine Freundin von mir gesagt. Das muss ich mir dann mal vorsagen. Man kann das aber lernen.
Ja, genau.
Das habe ich von einem Gespräch mitgenommen mit Verena. Die hat mir nämlich von einer Therapie erzählt, die ihr sehr für ihre Beziehungen geholfen hat. Die sogenannte DBT-Therapie. Kannst du uns erzählen, Nico, was ist das? DBT.
DBT ist eine Abkürzung für dialektisch-behaviorale Therapie. Das ist eine besondere Therapieform, die auf der kognitiven Verhaltenstherapie basiert. Und zwar wurde die von Marsha Linehan entwickelt. Die hatte selbst eine emotionale Instabilität und war einfach wahnsinnig frustriert davon, dass es keine ordentliche Therapie dafür gab. Deswegen hat sie dann selber eine erfunden.
Das höre ich jetzt öfter in letzter Zeit, dass es immer diese Psychologen gibt, die sich selbst quasi mit eigenen Therapieformen therapiert haben in der Vergangenheit.
Ja, ein Kollege von mir hat es mal die Rache der PatientInnen genannt. Das finde ich ganz schön. Wir kommen jetzt zurück und wir rächen uns jetzt, indem wir euch zeigen, wie wirklich Therapie geht.
Ah. Hallo, ich bin Katja Peisen-Petersen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört doch mal in die neue Staffel von Seelenfänger rein. In Toxic Tantra erzählen Frauen, wie sie erst Tantra-Yoga ausprobiert haben und dann immer tiefer reingezogen wurden in die Lehren ihrer Yogaschule. Eine Welt voller spiritueller Tests, Dämonen, Heilkräuter und Tantra-Rituale. Alles gipfelt in Sex mit ihrem Guru. Aber der wird seit Jahren gesucht, von Interpol, wegen Menschenhandel. Alle 8 Folgen von Seelenfänger, Toxic Tantra, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
In der DBT, da geht es darum, das eigene Denken und Verhalten besser zu verstehen und langfristig sinnvolle und hilfreiche Strategien zu entwickeln. Oft fällt dann auch so der Begriff Skills. Also jeder, der irgendwie mal was von DBT oder Borderline oder emotionaler Instabilität gehört hat, der hat auch schon mal Skills gehört. Und das sind aber letztendlich einfach Fähigkeiten, die man lernt, um besser mit unangenehmen Emotionen umgehen zu können. Beziehungsweise das ist jetzt eigentlich falsch formuliert. Letztendlich geht es darum, sich abzulenken von diesen unangenehmen Emotionen, oft bei Skills.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass es Ablenken ist und dass sich Ablenken vollkommen okay ist.
Ja, natürlich. Also wenn, wie du gerade gesagt hast, the watch phone doesn't ring, wenn du da vor deinem Handy sitzt und auf dein Handy schaust, irgendwann musst du was anderes machen, weil du kannst nicht stundenlang warten, bis dir endlich jemand antwortet. Und genauso ist es bei anderen Emotionen auch. Da lenkst du dich ja dann letztendlich auch von deiner Angst ab. Du schaust dir vielleicht eine Serie an oder du gehst raus oder machst irgendwas anderes und denkst gar nicht mehr drüber nach, dass du ja eigentlich Angst hattest, dass die andere Person dich nicht mehr mag.
Es kommt einem dann immer so wie so eine, nicht self-fulfilling prophecy vor, aber hat man immer so das Gefühl, ja, weil ich jetzt da nicht dran gedacht habe, deswegen hat sie sich gemeldet. Mhm. Stimmt aber so nicht, gell? Das ist wieder so eine Ursache-Wirkung.
Genau, letztendlich wird sie sich halt einfach irgendwann melden und je weniger du dich vorher verrückt machst, desto besser für dich.
Verena hat mir erzählt, das war mir gar nicht so klar, dass es wirklich nicht gemütlich ist, diese Skills zu lernen, die einen dann so befähigen, dass man sich selbst aus diesen Situationen rausholen kann.
Nee, das ist krass anstrengend. Also die DBT erwartet sehr viel oder verlangt sehr viel ab von den PatientInnen. Man muss wahnsinnig viel üben und vor allem auch üben in Situationen, wo es vielleicht eigentlich gerade entspannt ist.
Das Präventivparadox.
Genau, und ich erkläre das denen dann auch immer so, die Feuerwehr übt ja auch nicht dann, wenn es brennt. Wenn ich jetzt in der Konfliktsituation lernen muss oder üben will, wie ich eigentlich mit einem schwierigen Konflikt umgehe.
Wie ich den Schlauch
dann,
ausrolle.
Genau,
geht halt,
dann bin ich vollkommen nicht überfordert von allem, weil ja gleichzeitig auch noch Stress ist.
Es ist wie ein Seminar über dich selbst. So hat Verena das beschrieben. Einerseits eben sehr hilfreich, aber kein Spaziergang.
Ich wollte 2-mal die Therapie abbrechen. Also es gab Momente, in meinem Falle einfach so Momente, wo ich überfordert war. Tatsächlich nicht mit unbedingt dem Therapieprogramm, aber auch mit der Verantwortungsübergabe. Also ich hatte zu viel Verantwortung plötzlich für mich selber, weil das ist auch Teil dieses DBTs, dass man für alles selbst verantwortlich ist. Und hatte halt einen Fluchtinstinkt, der zum Glück durch therapeutische Hilfe unterbrochen wurde.
Also was da jetzt schon angeklungen hat, ist ja so eine intensive Zusammenarbeit mit den Therapeuten und Therapeutinnen, oder? Also es ist zwar für den Patienten schwierig oder halt anstrengend, genau, aber man ist ja nicht alleine, ne?
Und das ist auch so genau dieses dialektische Prinzip, also fördern und fordern. Also man hilft sehr viel, man unterstützt sehr viel als Therapeutin, aber man erwartet auch viel oder versucht, die PatientInnen einfach selbst zu befähigen und möglichst viel Verantwortung selbst zurückzugeben.
Lass uns mal in so ein Seminar, wie Verena es genannt hat, hineinluren. Wie lernt man einen Skill? Wenn wir jetzt zum Beispiel im Partnerschaftsstreit stecken, wie lernt man jetzt da, dass man nicht im Affekt Schluss machen will?
Also im Endeffekt geht es immer darum zu lernen, dass man nicht impulsiv auf eine Emotion reagiert, sondern dass man sich erstmal überlegt, passt diese Emotion jetzt gerade zu der Situation? Und wenn ich sage, ja, passt jetzt dazu, ob dann auch der daraus resultierende Verhaltensimpuls langfristig sinnvoll ist. Und ich versuche tatsächlich auch immer zu gucken, was ist so die funktionale Seite? Warum macht es Sinn, dass ich mich genau so jetzt verhalte? Viele Patientinnen kommen dann zu mir und sagen, oh, ich weiß schon, das ist total dumm, dass ich das immer wieder mache. Aber ich antworte ihnen dann, naja, die Grundidee ist eigentlich ganz schlau, aber die Umsetzung hat vielleicht noch so ein bisschen Optimierungspotenzial. Und das Ziel ist ja, nicht verlassen zu werden. Und selbst Schluss zu machen, ist ja eigentlich eine sehr effektive Strategie, um nicht verlassen zu werden.
Mhm.
Problem ist halt aber dann, dass ich auch keine Beziehung mehr habe. Und das ist ja auch irgendwie doof. Und dann überlegen wir uns gemeinsam, wie man vielleicht sonst noch dafür sorgen kann, nicht verlassen zu werden.
Als den anderen eben prophylaktisch zu verlassen, genau. Ja. Das heißt aber, man muss ja, während man dann so stark fühlt, also diese Impulse verspürt, auf die Metaebene kommen.
Ja, genau. Also erstmal sollte man natürlich gucken, wie kann ich in der jetzigen Situation meine Anspannung so ein bisschen reduzieren. Und da kann man zum Beispiel jetzt irgendwie Sport machen oder sich irgendwie anders kurz die Emotion rauslassen, vielleicht in Kissen schreien oder auf irgendwas nicht Schmerzempfindliches draufhauen. Und
das ist nämlich was ich auch immer dachte, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Wenn man so stark fühlt, ja, das müsste alles nicht so stark sein, aber wenn diese Gefühle so stark sind, dann kann man die nicht einfach runterschlucken. So,
genau.
Die sickern nicht in den Boden ein,
nee.
Die müssen irgendwo hin.
Genau, die wollen ja auch was von uns, die Emotionen. Und zum Beispiel, wenn man jetzt sehr wütend ist, der Ärger, der ist ja was sehr Sinnvolles, der Ärger will gehört werden und der Ärger setzt sehr viel Energie frei. Der Ärger bereitet uns auf den Kampf vor. Und diese Energie, die ist da, das ist wie so ein Bogen, der dann gespannt ist und man muss erstmal diese Energie wieder loswerden und dann im Nachhinein die Situation zu analysieren und mal nachschauen, was war da eigentlich los, warum bin ich denn so wütend geworden? Wir nennen das Verhaltensanalysen, also wir machen intensive Verhaltensanalysen, wo wir uns anschauen, wie war genau die Situation. Was gab es für vorhergehende Bedingungen, die das Ganze irgendwie vielleicht begünstigt haben? War ich krank, hungrig oder müde? Oder gab es in der Beziehung vielleicht vorher schon ein paar schwierige Situationen, in denen ich meinen Ärger nicht geäußert habe?
Das klassische sich anstauen.
Genau. Und dann gucke ich mir an, wie habe ich mich jetzt verhalten? Und was sind die daraus resultierenden Konsequenzen? Und wenn ich mir jetzt diese Konsequenzen anschaue, die daraus resultieren, will ich mich dann vielleicht in Zukunft anders verhalten?
Das ist auf jeden Fall der erste Schritt. Also kann ich total nachvollziehen. Wir müssen erstmal verstehen, wie kam es zu diesen starken Emotionen. Mhm. Und dann ist es ja aber auch oft so, dass wir dann irgendwann kein Erkenntnisproblem mehr haben, sondern ein Umsetzungsproblem. Also das wird wahrscheinlich vielen Betroffenen so gehen. Man will das gar nicht. Man weiß schon, man hat regelmäßig diese starken Konflikte, wo es dann diese krassen Tiefs gibt. Und zu denen soll es aber eigentlich dann gar nicht mehr kommen.
Und da sind wir wieder bei der Feuerwehr. Also wir sollten einfach das vorher geübt haben.
Mit dem Skills-Repertoire.
Vielleicht nochmal kurz vorab, damit das so ganz klar ist. Die Skills dienen jetzt nicht irgendwie dazu, die Emotionen wegzumachen. Also mich entspannt es jetzt vielleicht nicht besonders, wenn ich auf eine Chilischote beiße. Aber die Schärfe lenkt mich von der gerade vorliegenden Emotion gut ab. Man sollte sich so lange ablenken, bis man wieder einigermaßen klar denken kann. Weil oft sind Menschen gerade mit einer emotionalen Instabilität in solchen Situationen im absoluten Hochstress. Also die können nicht klar denken.
An alle wütenden Raser da draußen, der Hochstress. Das gibt es wirklich. Es gibt den Hochstress.
Ja.
Das ist dann wirklich nicht nur Stress, sondern so wirklich, man ist am Ausflippen.
Nee, genau. Und die Definition beinhaltet wirklich so, ich kann im Hochstress nicht klar denken. Und wenn ich nicht klar denken kann, sollte ich auch nicht handeln.
Da geht es nur darum, sich runterzubringen. Das ist die Aufgabe Nummer eins.
Genau, nicht sich runterzubringen, sondern sich abzulenken.
Entschuldigung.
Naja, aber das ist tatsächlich ein total wichtiger Punkt. Also es geht eben genau nicht um das sich runterbringen, sondern es geht darum, sich abzulenken, bis der Stress von selber weniger wird.
Also das ist dann, ich mache Hochstress putzen zum Beispiel.
Genau.
Ich putze nichts wahnsinnig gerne, aber im Hochstress fange ich plötzlich an.
Genau,
alles
Putzen ist jetzt wahrscheinlich ja nicht eine Aktivität, die dich unbedingt total beruhigt, die dich ruhiger macht, die dich entspannt.
Es ist körperlich zum Teil dann auch anstrengend und das tut aber gut dann.
Und dadurch ist zum einen diese Energie irgendwo hingegangen, die in dir drinnen war. Und zum anderen bist du einfach abgelenkt. Und dadurch ist der Stress weniger geworden oder ist die Anspannung weniger geworden.
Was ich jetzt auch rausgehört habe, du hast zum Beispiel auf eine Chilischote beißen gesagt, hätte ich ja null Lust drauf. Man muss sich diese Skills erstmal zurechtbacken. Also man muss gucken, was bringt mich eigentlich runter. Ist wahrscheinlich auch eben nicht gleich bei jeder Person.
Nee, das ist total individuell und das ist auch wirklich ein Prozess, der für viele länger dauert, als sich so eine, man nennt es dann Skills-Kette, mehrere Skills hintereinander zu erarbeiten. Also da kann man zum Beispiel am Anfang auf eine Chilischote beißen oder wenn man das überhaupt nicht mag, dann kann man auch zum Beispiel kalt duschen.
Verena hat mir erzählt, ihr Freund hat ihr eine schöne Eiswürfelbox mitgebracht.
Genau, Kältereiz ist auch total gut. Kälte muss man auch ein bisschen aufpassen, weil kann auch zu paradoxerweise zu Verbrennungen führen, wenn man zu lange Kälte, jetzt ein Coolpack zu lange auf den Arm hält, aber nicht so schnell wie Wärme. Deswegen ist Kälte eigentlich immer besser als Wärme.
Und das sollte wahrscheinlich dann eben auch nicht selbstschädigend sein, oder? Weil das ja auch wieder so ein Aspekt ist. So
ja, ja. Definition von Skills ist immer, dass die nicht selbstschädigend sind. Deswegen ist auch Rauchen kein Skill, weil Rauchen eben gesundheitsgefährdend ist oder gesundheitsschädlich ist.
Wo viele sagen, aber das ist mein Skill.
Ja, total viele sagen, Rauchen ist der beste Skill für mich. Aber das, da muss ich immer wieder sprechen. Ich meine, ich bin da auch oft sehr pragmatisch, was so diese ganzen Skills angeht. Per Definition ist jetzt Rauchen kein Skill, aber ich sage den Leuten, ja, bevor du dich jetzt irgendwie selbst verletzt, lieber rauchst du eine, das ist jetzt nicht ganz so schädlich für dich. Wichtig ist auch immer, dass die Skills einfach zum Anspannungsniveau passen. Also wenn ich jetzt sehr, sehr, sehr angespannt bin, dann brauche ich nicht anfangen, irgendwie zu puzzeln. Ja, oder eine Entspannungsübung zu machen, eine Achtsamkeitsübung. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Mhm. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie wenn man mit einer Freundin auf einem Konzert ist und man möchte dieser Freundin etwas mitteilen. Jetzt kommt es natürlich auch sehr darauf an, welche Art von Konzert das ist, wie laut man das sagen muss. Weil wenn man jetzt auf einem klassischen Konzert ist, wo gerade vielleicht irgendwie eine leise Geigenstelle ist oder so, dann brauche ich nicht so laut schreien, wie wenn wir auf einem Metal-Konzert wären.
Also angepasster Situation.
Genau.
Das heißt, wenn ich jetzt so einen Skill angewendet habe, ich kann wieder klar denken, was mache ich danach?
Hinterher schaue ich mir immer an, was war eigentlich los, wie kam es dazu und wie kann ich dem Ganzen in Zukunft vorbeugen?
Verena hat das für diese Beziehungsstreits, die sie hatte, immer und immer wieder gemacht. Also, was ist jetzt wieder passiert? Was hat sich da angestaut? Und hat Rückschläge gehabt natürlich auch in der Therapie, aber eben auch in dieser Beziehung. Und es ist nicht so, dass sie niemals mehr denkt, ich müsste jetzt meinen Freund verlassen.
Klar kommen diese Gedanken auch auf und diese Ängste übermannen mich immer noch. Aber es kommt nicht mehr dazu, dass ich so in den Konflikt dann mit meinem Partner trete und sage, okay, wir werden uns jetzt trennen müssen, ich muss jetzt die Koffer packen, sondern ich nutze andere Strategien, wie zum Beispiel erstmal Distanz aufbauen, rausgehen, durchatmen, mit Freundinnen telefonieren, bevor ich überhaupt in diese Eskalation gehe. Und deswegen gehe ich meistens gar nicht mehr in die Eskalation rein.
Für Verena war es eben so hilfreich, dass sie nicht einfach die dysfunktionalen Verhaltensweisen abstellen muss. Also so im Sinne von lass einfach, mach's einfach nicht, sondern dass sie in der Therapie lernt, dass sie diesen wohl früher so gelernten Impulsen, diesen starken Emotionen, gesunde Verhaltensweisen entgegensetzt.
Ich merke, dass in mir halt die Spannung hochgeht und das merke ich halt, weil ich aufmerksamer geworden bin durch die DBT-Therapie, was mein Körper an Signalen sendet und auch mein Verhalten, wie ich vielleicht spreche mit meinem Partner, was meine Gedanken machen. Und wenn ich das wahrnehme, dann spreche ich das zum einen sehr früh an, also bei meinem Partner, aber reguliere halt dann auch, indem ich halt versuche, selber gut mit mir umzugehen und auch entgegengesetztes Denken und Handeln einzusetzen. Das ist einer der Strategien vom DBT. Das heißt, kommt der Zweifelgedanke, setzt sich einen anderen Gedanken dagegen oder kommt der Drang, jetzt zu verlassen, dann mache ich halt das Gegenteil. Das heißt jetzt nicht, dass ich ihn dann in den Arm nehme, aber ich gehe zumindest nach draußen oder ja, lenke mich mit irgendwas ab. Weil langfristig will ich das nicht und das weiß ich. Ich weiß, dass die langfristigen Folgen schädlich für mich sind.
Die eine Lösung gibt es sicherlich nicht für dieses Problem. Aber wir haben jetzt schon mal eine Therapiemöglichkeit aufgezeigt, die Verena sehr für ihre Beziehung geholfen hat. Sie hat aber noch für uns einen anderen Ausblick, würde ich jetzt mal sagen, was eine Therapie in dem Fall verändern kann.
Ich würde vielleicht noch sagen wollen, dass ich glaube, wenn man so die DBT-Therapie gemacht hat und so ein bisschen auch älter wird tatsächlich und irgendwie viel, ich nenne es jetzt mal Drama oder Katastrophen hinter sich hatte, und man hatte vielleicht mal eine Zeit, wo es entspannter wurde und weniger dramatisch und emotional, dass man das lernt, schätzen zu wissen und dann auch das Bedürfnis hat, nicht wieder in diese Zeit zurück zu wollen. Weil ich glaube, man ist so gewöhnt daran, an diese Hoch und Tiefs und Hoch und Tiefs, dass das für einen ein Normalzustand ist. Aber wenn man gelernt hat, das eine gewisse Zeit nicht zu haben, findet man das so anstrengend, dass man alles dafür tut und hochmotiviert ist, nicht dahin wieder zurück zu wollen. Dafür muss man es aber erlebt haben. Dafür muss man sich therapiert haben, auch viel Energie aufwenden, um einmal eine längere Zeit den anderen Zustand kennenzulernen.
Wie siehst du das, Nico?
Das ist total spannend, was sie sagt, weil viele Menschen kennen einfach keinen Normalzustand. Die wissen gar nicht, wie das ist, glücklich zu sein oder zumindest über einen längeren Zeitraum wirklich zufrieden mit sich und dem Leben zu sein. Und wenn die das einmal erlebt haben, dass das geht, dass das funktionieren kann, dass es ihnen auch gut gehen kann, dann ist das eine wahnsinnig große Motivation, die ihnen dann dabei helfen kann, auch wieder sich anzustrengen und wieder dafür zu kämpfen, dorthin zurückzukommen.
Natürlich ist diese eine Therapieform nicht die eine Lösung, aber es ist zumindest mal ein wichtiger Baustein, glaube ich, aktuell in der Therapie.
Was ich ganz wichtig finde, ist immer in Therapien und vielleicht bei der emotionalen Instabilität ganz besonders geduldig sein. Als Betroffene mit sich selbst, aber auch mit dem sozialen Umfeld. Weil die machen keine Therapie und die verstehen vielleicht nicht sofort, was ich da gelernt habe und was ich jetzt anders machen möchte. Manchmal habe ich dann immer wieder das Gefühl, es immer wieder erklären zu müssen. Aber natürlich gilt dieses Geduldigsein auch für Angehörige, PartnerInnen, FreundInnen, zu akzeptieren, dass es vielleicht halt auch manchmal länger dauert, auch wenn es jetzt die Betroffenen schon verstanden haben und eigentlich besser wissen müssten, in Anführungszeichen. Weil es einfach lange dauert, so tief verankerte Muster zu verändern. Das ist wie eine neue Sprache lernen. Das braucht viel Zeit und viel Übung. Das geht auch nicht von heute auf morgen.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Verena, dass du mit uns gesprochen hast und natürlich auch dir, Nico. Psychotherapeut Nicolas Klemer aus München, herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, Phoebe, dass ich heute dabei sein durfte. Es war sehr schön.
Ja, ich hoffe auf bald und ich danke natürlich euch auch ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, dann schickt uns eine Sprachnachricht im Messenger eurer Wahl an die 0173 45 22 100 oder schreibt uns eine Mail an die.loesung@br.de. Könnt uns abonnieren und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen in der Podcast-App eurer Wahl. Es gibt nicht die Lösung.
Aber jeder Schritt zählt.
Die Redaktion hatte Nermin Ismail, Produktion Anja Beusterin, Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.